ins neue Jahr gekommen und die Gesundheit bleibt dann auch im Jahr 2018 erhalten. Also ein frohes und gesundes und natürlich in Ihrem Alter erfolgreiches neues Jahr, gerade so im Februar, ne, oder vielleicht dann später, speziell bei mir. Ja, ich mache immer, die Prüfung wird mündlich sein. Sind nach wie vor, ich habe mal geschaut, mein Campus sind also tatsächlich immer noch über 35 Leute angemeldet. Ich mache aber trotzdem eine mündliche Prüfung. Ne. Also erst bei 40 würde ich mal langsam sagen, ups, jetzt wird es dann langsam richtig Arbeit, aber wir machen eine mündliche Prüfung. Schauen wir mal, wer alles bis zum Schluss auch wirklich dann dabei bleibt. Und man kann sie ja noch nicht, dass sie zurücktreten sollen. Keinesfalls, gell? Keinesfalls. Sie bleiben alle schön dabei. Und ich würde dann, ja, in 2 Wochen, ja, also wir haben jetzt noch 5 Treffen. Und ich würde in 2 Wochen dann ich mache die mündlichen Prüfungen eigentlich immer in der Vorlesung aus, sozusagen im Dialog. Und ich biete immer 2 Termine an. Oder wenn so viele sind, dann vielleicht 2x2. Und zwar einmal immer im gleich Semester nah am Semesterende, dann halt irgendwann im Februar. Achso, zum Gradutorium. Ah ja, okay, das fängt ja jetzt auch an, das Gradutorium. Da haben wir nicht getauscht, da haben Sie schon recht. Gehen Sie nebendran. Wir haben getauscht, Sebastian und ich. Genau, das Gradutorium fängt jetzt im neuen Jahr an, ja. Und da biete ich immer 2 Termine an, also einen so kurz nach Semesterende oder im Februar halt und dann den einen so kurz vor Semesterbeginn. Ich glaube, Ostern ist 1. April und danach Ostern geht es dann gleich weiter, also so Ende März. Ja. Aber wie gesagt, das machen wir dann in 2 Wochen aus. Ja. Dann haben Sie vielleicht aufgrund der Aktualität der Ereignisse und weil es natürlich die Rechnerarchitektur betrifft, vielleicht haben Sie das ja mitbekommen in den Medien. Am Anfang dachte ich eigentlich auch wieder, Johannes, naja, wieder mal großes Getöse um nicht allzu viel. Aber da scheint schon einiges schiefgelaufen zu sein, beziehungsweise, also haben Sie das ja gesehen, es ging ja durch die Presse, selbst glaube ich in den Tagesthemen irgendwo war es Thema. Und dass also Sicherheitslücken irgendwie auftauchen, ist eigentlich nichts Neues. Ne? Eigentlich tauchen die ständig immer irgendwo auf. Aber zumeist war da eigentlich immer das Betriebssystem betroffen. Und diesmal ist schon ein bisschen ein Hammer, dass das die Hardware selber betrifft. Ne? Und Google, also vor allem dieser Kocher heißt der muss wohl einer der Gurus sein, gerade für so Seitenattacken. Und bei Google haben jetzt ein paar Leute herausgefunden, dass da also doch schwerere Lücken in den Prozessoren sind, und zwar nicht nur bei Intel, sondern auch bei AMD und ARM. Und ich muss sagen, hätte nicht gedacht, dass das in der Hardware so möglich ist und das ist auch nicht so leicht zu fixen. Das ist ja in der Hardware. Ne? Eigentlich müsste man den Hardware-Kern, also den CPU-Kern dazu ändern. Bin mal gespannt, wie das jetzt alles so funktioniert. Und ich dachte mir, auch der Sebastian hat mich dann angeschrieben, das sollten wir auch in der Rechneragentur mal thematisieren. Und ich werde jetzt daran heute aber doch nicht mehr dazu kommen, viel darüber zu sagen. Aber wir werden das in den Term in den Okay, passt auch, ne? Okay, das war nur der Artikel. Also im Sommer, seit Sommer 2017, war das wohl schon bekannt und die Hardwarehersteller wurden auch informiert, zumindest Intel. Aber ich weiß nicht, ja, die haben es jetzt vielleicht noch nicht so ernst genommen. Aber jetzt wird es eben publik gemacht. Da gibt es auch 2 schöne Artikel dazu. Und zwar hier, oh Gott, das ist immer alles so klein hier. Der mal geht der jetzt da weg. Gut, machen wir es da. Kriegen das jetzt auf dem kleinen Bildschirm da weg? Ach, hier, genau hier, ne, oder? Kruzifix sieht man in der sechster Größe. Naja, okay. Auf jeden Fall, wir haben uns gedacht, dass Sie das auch mal in Übungen probieren sollen. Da gibt es also von diesem, es gibt ja zwei verschiedene Varianten von diesen Lücken. Der eine, das ist das, den nennen Sie Spectre, der andere Meltdown. Und von diesen Attacken, wir machen jetzt einfach folgendes. F5 war das doch, glaube ich. Ne? Sieht man relativ wenig. Okay, danke. Genau. Und das ist eigentlich, ich weiß nicht, wie weit Sie sich jetzt damit schon vertraut gemacht haben. Das ist eigentlich, das sollen Sie mal probieren, ne? In den Übungen. Und zwar so ein ganz simpler Code. Und das Ganze funktioniert also so, dass das Problem, wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss den ganzen Artikel immer nochmal lesen, passiert dann, wenn eine Falschvorhersage eintritt. Ne? Also wenn also eine falsche Sprungvorhersage gemacht wird, dann geht der Code erstmal in einen Reservierungspuffer sozusagen, geht es da rein und den kann man dann tatsächlich angreifen. Ne? Das ist also, der arbeitet ja dann, wie wir das gelernt haben, also erstmal mit einer Spekulation und führt diese Codezeilen dann aus und dann verwirft er die, falls die Sprungvorhersage falsch war. Falls sie richtig war, ist okay. Und falls sie falsch war, verwirft er die Sachen, muss allerdings sozusagen so einen Checkpoint haben, wo er wieder zurückgeht. Und das zeichnet er alles auf und diesen Code kann ein anderer knacken. Da kann also ein anderes Red oder ein anderer Code, der gleichzeitig läuft, da drauf zugreifen. Und das Schlimme ist, er kann sich dann darüber dann aber nicht bloß den Code anschauen, sondern er kriegt einen Zugriff auf den ganzen Datenbereich und könnte damit dann auch neuralgische Werte auslesen. Zum Beispiel, dass, so sollte das Beispiel dann sein, dass wir jetzt der Victim, der Opfer, also das Opfer und der Angreifercode würde dann entsprechend anders aussehen. Und ja, und dann kann man dessen Felder auslesen. Weil die sozusagen mit den Adressen da irgendwo zurückgelegt wurden, damit ich einen Rücksprung wieder bekomme, um den alten Zustand wieder zu erreichen. Und der ist irgendwie angreifbar. Also hätte ich nicht gedacht, dass sowas in der Hardware direkt passieren kann. Und wie gesagt, sowas ist so ohne weiteres nicht zu lösen. Ne? Das müsste ja mit den ganzen ausgelieferten CPUs ist da sowieso nichts mehr drin, weil die sind gebrannt. Wie will ich denn da noch was schützen? Ja, das wird nicht so leicht sein. Gut, okay, also da wollte ich jetzt aufgrund der Aktualität der Ereignisse nochmal drauf eingehen. Und wie gesagt, wir werden das jetzt dann in der Rechnerübung und auch in der Tafelübung da thematisieren, weil, ja, ist ein Thema, was also die Rechnerarchitektur richtig angeht. Ja, dann, es ist jetzt 3 Wochen her gewesen, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ich habe dann gestern mal reingeschaut und ich glaube, ich war nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, AMD Ryzen habe ich noch nicht gemacht. Ne? Und die GPUs habe ich auch noch nicht gemacht. Ne? Also das ganze Kapitel steht da noch aus. Normalerweise habe ich nach Weihnachten immer mit den Embedded-Architekturen angefangen. Macht aber nichts, weil dieses Jahr fahre ich nicht auf die HP-Konferenz. Die ist immer in der dritten Woche im Januar. Und die fiel letztes Jahr dann halt immer aus. Und diesmal habe ich eben keine 4 Wochen nach Weihnachten, sondern eben 5 Wochen. Von daher schaffen wir das auch noch alles. Gut, ja, wir haben uns ja also mal weiter im Text. Das heißt, hier steht noch 18.12. Das müssen wir jetzt ein bisschen verschieben auf dem 8.1. Aber dann machen wir das heute alles dort durch mit den GPUs und mit dieser AMD-Architektur, wo ich noch ein bisschen drauf eingehen will. Und ja, gut, also bis jetzt war das Ganze immer ein bisschen mehr Intel-lastig, was wir in der Vorlesung gemacht haben, damit, gerade weil wir ja eigentlich mit AMD ein bisschen enger im Lehrstuhl kooperieren, soll AMD auch ein bisschen zu sein Recht kommen. Und AMDs aktuellste Mikroarchitektur möchte ich da mal kurz vorstellen. die sogenannte Zen-Mikroarchitektur. Also ähnlich wie bei, oder gibt genauso wie bei Intel, gibt es auch in verschiedene Codenamen für einzelne Mikroarchitekturen. Da gab es im Bulldozer, Piledriver, Streamroller, Excavator und jetzt eben diese Zen-Mikroarchitektur und die CPUs dazu, die also dann davon abgeleitet werden, die haben den Namen Ryzen, AMD Ryzen CPUs. Und ja, seit dieser geht es laut Aussagen von AMD wieder richtig gut. Haben da also jede Menge Bestellungen und denen ging es ja mal ein bisschen schlechter. Da war schon das Gerücht, die gehen dann vielleicht pleite und dass dann Intel eventuell sogar zerschlagen wird, ja, weil von den Kartellbehörden, weil sie nämlich dann zu viel Marktmacht hätten. Ging sogar das Gerücht um, da wird Intel wahrscheinlich sogar selber dafür sorgen, dass AMD nicht pleite geht, weil sie das nicht möchten. Aber wie auch immer, AMD geht es auf jeden Fall wirtschaftlich wieder viel, viel besser. Und ein Grund dafür ist eben auch diese Zen-Mikroarchitektur, bei der sie es geschafft haben, also 40% in der Anzahl der Instruktionen pro Taktzyklus hinzubekommen. Und mein Credo in der Vorlesung war schon immer, die Rechnerarchitektur oder Prozessorarchitekturen werden vor allen Dingen angetrieben von dem Bestreben, Energie zu sparen. Und es gelang ihm auch, Energie zu sparen. Also weniger Energie pro Zyklus. Ja, fragt man sich, wie haben sie das geschafft? Dann schauen wir da mal ein bisschen rein. Da gibt es also eine ganze Reihe von Maßnahmen, die da eben fruchten. Und sage ich es jetzt oder sage ich später. Aber sie hören mir trotzdem noch zu. Das ist nicht prüfungsrelevant. Ne? Ich werde Sie jetzt nicht fragen, wie schaut es denn bei der AMD Ryzen Architektur aus oder bei der Zen Mikroarchitektur? Ne? Und weil, wie soll man sagen, ich frage Sie mehr nach den grundlegenden Dingen. Ne? Und wir sollen die grundlegenden Dinge jetzt hier in der Vorlesung auch erkennen. In der Prüfung werde ich Sie mehr nach den grundlegenden Dingen fragen und werde Ihnen jetzt nicht mehr irgendwie sowas da auflegen. Ne? Am besten noch das hier, ne, das Blockschaltbild hier von der Zen-Mikroarchitektur. Jetzt erklären Sie mir das mal, bis wir das erklärt haben, sind die 30 Minuten rum. Ja. Und, aber es, denke ich, es gehört zur Vorlesung jetzt auch dazu. Ja. Okay, gut, ja, dann schauen wir nochmal rein. Was haben Sie denn geschafft? 2 Threads per Core. Also Multithreading machen Sie jetzt, ne, das, was wir kennengelernt haben. Dann haben sie, wobei sie das, also meine ganzen Weisheiten stammen jetzt natürlich auch nicht direkt von AMD, sondern auch aus dem Netz und von einschlägigen Webseiten. Und auf einer dieser einschlägigen Webseiten stand zu lesen, sie haben irgendwie, also diese Folien sind von AMD selber, sie haben die Sprungvorhersage verbessert, vor allen Dingen die Fehlvorhersage, aber wie genau haben sie nicht verraten. Also das ist die Weisheit, die auf der Webseite steht. Sie haben es insgesamt aber geschafft, eine bessere Vorhersage, Sprungvorhersage zu schaffen mit 2 Einträgen pro BDP-Entry. Ja, das kennen wir, das ist der Branch Target Buffer, das haben wir gemacht. Ne? Also wo drin steht für einen einzelnen Befehl mit den entsprechenden Flags, also mit den History-Bits, also den Aufzeichnungsinformationen, was in der Vergangenheit passiert. Und dann etwas, was Intel schon länger hatte, ein Operations-Cache. Na, jetzt machen wir mal zeitlich kurz einen Sprung weit zurück. Wir sind im Oktober, wie wir angefangen haben mit Mikroprogrammierung und diesem Ding. Das ist im Prinzip, das sind die Mikrooperationen. Ne? Ich habe gesagt, dass die Intel-Architekturen und das gilt für AMD genauso, die sind im Prinzip so ein Zwitter zwischen RISC und CISC-Architekturen. Nach außen ist es ein CISC-Prozessor, aber nach innen ist es ein RISC-CAN. Und die Befehle, mit denen wir arbeiten, jetzt als Programmierer, das sind die CISC-Befehle und die werden dann jeweils immer in 4 RISC-Befehle umgewandelt. Und diese RISC-Befehle sind die Mikrooperationen und dafür haben die jetzt auch einen eigenen Cache eingebaut. Warum? Dadurch werden manche Makrooperationen, die sind schon vorübersetzt worden und sind dann in dem Cache drin. Da müssen die nicht nochmal übersetzt werden, sondern ich greife auf diesen Cache zu und damit sparen sie natürlich auch Zeit, aber vor allen Dingen auch Energie. Ja. Also sie müssen nicht nochmal den energieintensiveren Prozess des gesamten Übersetzens übernehmen von Makrooperationen in Mikrooperationen. Und dafür haben sie einen großen Mikrooperations-Cache eingerichtet. Ne? Und das sehen wir jetzt dann nachher gleich, wider Dispatch, also das heißt mehr Recheneinheiten, auf die man die dann verteilen kann, größere Ablaufplaner, Scheduler mit Einträgen, also es gibt ihnen mehr Flexibilität, da steckt dann letztendlich irgend sowas wie Thomas Solo dahinter. Und dann haben sie auch Large Retire, 8 Mikrooperationen gegenüber 4 Operationen. Das ist praktisch dann die Operation, wenn solche Dinge wieder rückgängig gemacht werden müssen. Ne? Also bevor man dann versucht, weil es ist ja out of order, also außerhalb der Reihenfolge, so wie es der Compiler erzeugt hat, eine Ausführung. Und dieses Retire, also dieses oder Reorder, bezeichnen wir manchmal auch, versucht das Ganze dann wieder in die Synchronität des Ablaufs, des zeitlichen Ablaufs, so wie es vom Compiler vorgegeben ist, reinzubringen. Ne? Gut, dann wurde hier die FBU erweitert, also dass ich Quad Issue, das heißt, dass man sich gleich immer 4 Befehle auf einmal da anguckt und die irgendwie zu planen und dann in die Warteschlange ineinander einordnet. Ja, da sind sie. Also da haben wir größere Warteschlangen, die wurden halt quantitativ erhöht. Dann starke qualitative Maßnahme ist Write-Back L1 Cache. Also wenn Sie sich erinnern, auch in diesem Kapitel 2, ich habe gesagt, es gibt 2 Varianten, den Write-Through und Write-Back-Mechanismus. Write-Through heißt immer, wenn ich in einem Cache eine Aktualisierung vornehme, dann schreibe ich die gleich in den nächsten mit rein. Also wenn ich in L1 Cache eine Aktualisierung mache, dann aktualisiere ich gleich über den L2 Cache. Und Write-Back ist, ich schreibe erst dann zurück, wenn eine Verdrängung erfolgt. Also wenn meine Cache-Zeile verdrängt wird, dann wäre sie ja weg. Und wenn ich da Veränderungen gemacht habe, dann muss ich ja das irgendwie noch retten. Ne? Dann wäre die Veränderung ja weg. Also erst dann schreibe ich zurück. Und dann stand auf meinen Folien noch zu lesen, das ist die übliche Strategie. Write back beim LLC. Also mittlerweile gibt es... Wollen Sie zum GRA-Tutorial? Nee, zur Rechnerarchitektur. Ja, dann bitte hier. Entschuldigung, willkommen. Nur weil ich getauscht habe mit. Passt schon. Okay, und genau. Und Write-Back war eigentlich immer dann gedacht, wenn man sozusagen den letzten Schritt macht. Also man geht dann auf den Arbeitsspeicher. Und Write-Through, L1, L2 Cache, die machten immer Write-Through. Und weil die, habe ich gesagt, liegt auf dem gleichen Chip, ne? L1 und L2 Cache, dann macht es Sinn, das gleich direkt durchzuschreiben, weil das kostet nicht so viel Zeit und Energie, wie wenn ich Off-Chip machen muss. Aber selbst die Energie wollen sie jetzt sparen und deswegen machen sie auch eine Write-Back-Strategie bei dem L1 Cache. Also das heißt, nur bei einer Verdrängung wird tatsächlich der L2 Cache aktualisiert. Es gibt keinen Write-Through mehr da. Gut, dann sind die Caches insgesamt schneller geworden. Und auch das Laden bei der FPU und so weiter geht schneller. Ah ja, dann haben sie ganz schlaue oder schlauere Prefetcher, also Einheiten, die Daten vorausschauend holen, installiert. Und zwar wie, wenn ich jetzt beispielsweise eine Cache-Zeile adressiere, dann holen die jetzt gleich mal vorausschauend die nächste Cache-Zeile mit. Manchmal sogar die Cache-Zeile davor. Ja, gibt es also entsprechende Strategien. Und auf die Art und Weise können Sie also auch nochmal die Geschwindigkeit verbessern. Okay, ja. Dann schauen wir mal hier weiter. Lower Power, also Maßnahmen, die vor allen Dingen darauf zurückzuführen sind, dass die Technologie sich irgendwie verbesserte. Das da drüben ist mehr so die Architektur. Und Sie haben also verschiedene... Clock Gating nennt sich das, das Multi-Level Regions. Also was heißt das? Das heißt Clock Gating, das heißt, ich schalte den Takt dann ab für bestimmte Bereiche und wenn ich den Takt da abschalte, dann kommt da nichts mehr ran, kommt nichts mehr in die Register ran, dann verbrauche ich in dem Sinne auch keine Energie mehr. Und da haben sie jetzt also verschiedene Bereiche aufgeteilt, die, wenn die gerade nicht benutzt werden, aus welchen Gründen auch immer, mehr oder weniger abgeschaltet werden können. Okay, dann Write-Back, L1 Cache, darüber habe ich gerade gesprochen. Dann Large, dieser größere Mikrooperations-Cache, ne, hat er auch drüber gesprochen, der führt natürlich auch dazu, nicht nur zu einer Verbesserung der Leistung, vor allen Dingen dazu, dass man auch Energie einspart. Stack Engine, okay, da habe ich jetzt vergessen, was das bedeutet. Move Elimination. Das bezieht sich auf also eine Eliminierung eines Moves-Befehls. Ja? Wie geht das denn? Ne? Und zwar, das betrifft Register. Wenn Register, beispielsweise, es kommt der Befehl Move R1 nach R2. Ja? Da müsste also der Inhalt aus dem Register R1 ausgelesen werden und müsste ins Register R2 gespeichert werden. Das kostet Ihnen zu viel Energie. Weil es ist mittlerweile so, dass fast mehr Energie ab einer bestimmten Strecke für den Datentransport verbraucht wird, als für die Verarbeitung der Information an sich. Ja. Was machen die hier? Die machen sozusagen, das kostet natürlich dann vermutlich mal auch ein bisschen Zeit, aber das nehmen sie wohl in Kauf, die machen eine Verzeigerung. Das heißt, die sagen einfach, das Register R1 schreiben sie in einen bestimmten Bereich rein. Das Register R1 steht jetzt an der und der Stelle. Ja, also die arbeiten mit Verzeigerungen auf den Registersatz, auf dem Registerfall. Ja. Und was sie auch machen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das schon bei Bulldozer gemacht haben, ist, wenn Sie sich noch erinnern an meine Pipelines, ne, meine Pipeline-Stufen, die ich da hatte, und zwischen den einzelnen Pipeline-Stufen waren ja dann jeweils immer diese Pipeline-Register, ja. Und die sind natürlich erheblich, also von der Zahl her, hier hätte ich jetzt zum Beispiel, was haben wir denn mal gehabt, also Befehl holen, ne, Befehl holen, dekodieren und so weiter. Und da dazwischen, na, und dann sind die natürlich viel feingranularer, die Pipelines, noch bis zu über 20 Stufen. Und dazwischen waren jeweils immer diese Pipeline-Register, PR-Pipeline-Register. Ne? Das hat man schon mal bei, P steht für Pipeline. Als ich durch die Intel-Mikroarchitekturfamilien durchgegangen bin, hatte ich Ihnen das schon mal erklärt. Und jetzt macht man eben jetzt nicht mehr, dass man diese ganzen Registerwerte da mitschleppt, weil es kostet wieder zu viel Platz, zu viel Energie. Stattdessen habe ich einen großen, diesen PRF und sowas haben die jetzt mit dieser Ryzen-Architektur eben auch, das Physical Register File. Physical Register File. Da sind die dann alle abgelegt und dann wird hier mit Pointern gearbeitet. Also das sind jetzt nicht bloß die Register, die ich vom Programm aus ansprechen kann, R1, R2, RX, sondern es sind zusätzliche Register, auf die ich wahrscheinlich vom Programm aus erst einmal explizit gar keinen Zugriff habe, die aber intern hier verwaltet werden und ja, und die werden dann da eingetragen, ne? Die werden dann hier eingetragen. Das heißt, hier sind nur noch Pointer und damit spare ich natürlich auch wieder Bits, die ich transportieren muss und spare damit letztendlich auch wieder Energie. Okay, ja, gut, da sind ein paar Dinge erreichte Verbesserungen, jetzt hier nochmal schwarz auf weiß aufgeführt, Einführung von Caches für diese Mikrooperation, Verbesserung bei der Sprungvorhersage, dann die Decoder insgesamt wurden also quantitativ verbessert und damit kann ich dann wieder letztendlich mehr Mikrooperationen erzeugen, mehr Mikrooperationen wurden dann verwaltet. Und das führt dazu, dass ich 6 Mikrooperationen pro Zyklus ausführen kann. Ja, genau. Damit kann ich dann besser auch meine Integer- und Fließkomma-Einheiten befüllen und kriege damit mehr Flexibilität. Genau. Während Intel haben sie getrennte Scheduler für diese 2 Einheiten. Intel hat also Scheduler, die Intel und die Integer- und die Fließkomma-Einheiten gemeinsam befüllen. LD1, die Cache nur Write-Back, nicht mehr Write-Through, wie bei Bulldozer. Und die Latenzzeit, auch die Latenzzeit beim Zugriff der Load-Store-Einheiten auf dem Cache wurde verbessert. Keine Prozentangabe, wie viel. Genau. Wir haben jetzt 2 Multiplikations- und 2 Addier-Einheiten in den Fließkomma-Einheiten und können damit besser solche MAC, Multiply and Accumulate-Operationen machen, die ich vor allen Dingen für die Signalverarbeitung brauche, für die digitale Signalverarbeitung. Fourier-Transformation, JPEG und solche Dinge, die immer darauf aufbauen, dass Messwerte mit einem Gewicht multipliziert werden und die werden dann aufaddiert. Verschiedene solche Messwerte. Ne? Okay. Und die Cache-Hierarchie hat die meiste, vor allem eine quantitative Verbesserung. Ja, das finde ich interessant. Sie haben mehr Assoziativität, 8-fach beim Level-2-Cache gegenüber einer 4-fach bei Skylake. Und genau, aber hier, das ist interessant. Hier haben sie also die, wenn Intel hat eine 8-fach-Assoziativität beim L1-Cache und Intel und AMD hat den vergrößert auf 32, von 32 auf 64K. Also der ist doppelt so groß, dafür ist der Assoziativitätsgrad die Hälfte gegenüber Intel. Auch das soll zu einer Energieeinsparung führen, warum war ich dann weniger Vergleicher brauche. Und auf der anderen Seite, da würde ich natürlich was verlieren an Güte sozusagen, weil ich einen geringen Assoziativitätsgrad habe. Das gleichen sie aber aus durch einen höheren Cache. Und auch Intel, was Johannes mir gesagt hat, die wollen auch wieder zurückgehen mit ihrem Assoziativitätsgraden, um eben Energie einzusparen, um weniger Vergleicher zu brauchen. Okay, ja, hier sieht man mal so ein Blockschaltbild. Also das hier da oben, das wäre jetzt sozusagen die Makrowelt und das da unten ist die Mikrowelt. Da oben sind also diese Makrooperationen. Also ich hole mir da aus dem Instruktionscache meine Makrooperationen raus, die werden dekodiert und dann werden die in dieser Mikrooperationswarteschlange da eingereiht. Das sind also von diesen Warteschlangen, die ich dann da gesprochen, von denen ich gesprochen habe. Und es gibt eben auch schon einen Cache. Ja? Das heißt, also, wenn da Dinge verdrängt werden, dann können die hier die rausholen und müssen die nicht nochmal durch den komplizierten und energieaufwendigen Dekodierprozess laufen lassen. Okay, auf die Branch Prediction für die Sprungbefehle wird natürlich dann gleich hier auch zugegriffen, um klarzumachen, ja, springe ich jetzt bei einem dieser Befehle oder nicht. Und da liegt jetzt, um nochmal auf Spektre und diese Lücken, die jetzt entdeckt wurden, da zurückzukommen, ein genauer Hund begraben. Gut, ja, und hier haben wir also die zwei Fließkomma-Einheiten, Integer, die zwei Recheneinheiten. Hier die Integer und hier die Fließkomma-Einheit. Und die sind dann, da haben wir das Integer Renaming, ne, wenn Sie sich noch daran erinnern. Das sind im Prinzip die Reservierungsstationen und die Dinge, um die Hazards zu vermeiden, wie Write After Read und Write After Write. Und ja, dann gibt es insgesamt 6 Scheduler. Diese physikalische Registerdatei, wo dann eben darauf gearbeitet wird, vor allen Dingen dann in der Regel eben jetzt mit solchen Zeigern. Und das sind dann 4 verschiedene Allos, 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal Adress, das sind aber eigentlich auch nichts anderes als Integer-Recheneinheiten, AGU, das steht für Address Generate Units. Die sind dazu da, um irgendwelche Adressoperationen durchzuführen, für direkte, indirekte Adressierung und solche Dinge. Okay, dann haben Sie nochmal spezielle Lade- und Speichereinheiten. Ja, die werden dann eben von diesen AGUs da befüttert. Und ja, das sind die Load and Store Units im Prinzip, ne, die wir auch gemacht haben. Und da haben Sie 2 Ladeeinheiten, eine Speichereinheit, weil die Anzahl der Ladebefehle eigentlich immer mehr ist als die der Speicherbefehle. Okay, die greifen, das macht natürlich dann auch irgendwie Sinn, ne, die greifen dann hier gleich auf den Datencache zu, weil hier geht es ja um die über Adressen Daten zu holen. Okay, und der Instruktionscache, der sitzt dann hier oben. Ja, und auf der hier diese orange gezeichnete Fläche, die betrifft dann eben die Fließkomma-Einheiten. Auch da gibt es ein Register-Renaming, um die angesprochenen Datenhazards zu vermeiden. Dann ein Scheduler und auch hier den entsprechenden Registerfile, um auch wieder mit Zeiger zu arbeiten. Und die sind dann intern eben auch wieder als Pipeline-Einheiten organisiert. Ne? Und da könnten wir jetzt noch mal ein bisschen feingranularer drauf zugreifen, in diesem Bildchen. Dann sind noch mal einzelne Dinge etwas genauer gezeigt. Das ist übrigens auf einer Seite, von der Seite genommen, Wikichip heißt die. Wikichip, die sehe ich ganz gut. Da können Sie sich eigentlich immer über die aktuellsten Dinge schlau machen. Das, was in den Lehrbüchern noch gar nicht drinsteht, finden Sie dann hier schon im Netz. Und eben zum Beispiel für verschiedenste Architekturen solche Schaubilder. Da sieht man also hier wieder, das war jetzt das da, was hier blau schraffiert ist. Das ist dieser obere Teil bis zu dieser Dispatch-Einheit. Okay, da ist das Ganze dann eben noch mal ein bisschen feingranularer dargestellt. Und ja, ich werde jetzt nicht auf alles hier eingehen, das wäre vielleicht ein bisschen zu langatmig, aber schauen wir mal hier, da rein. Das ist alles auf dem L1-Cache. Ne? Das hoffe ich, dass Sie jetzt so einige von diesen Dingen, wenn Sie das dann mal lesen, verstehen können. Ah, es ist also vierfach assoziative Cache. Und da wird nochmal was mit Puffer eingelesen. Dann erfolgt diese Vordekodierung. Und okay, da sieht man Four-Way-Decode, also das heißt, vier Dekodierungen können gleichzeitig laufen. Und dann wird es in diese Mikrooperation Warteschlange eingetragen, eben mit den 72, ja, insgesamt 72 Einträge. Da wird sozusagen auf diesen, genau, da wird es dekodiert. Und hier war Operationscache, der ist jetzt dann hier links da angezeigt. Dann kann da eben darauf zugegriffen werden, falls Dinge schon mal vorneweg in einem vorherigen Zyklus übersetzt worden. Gut, schon ehrlich zu sein, alles, okay, da sind wahrscheinlich noch irgendwelche Dinge in einem Festwertspeicher drin. Aber ist jetzt auch nicht, das müsst ihr dann alles immer nochmal genauer nachrecherchieren. Hier ist also nochmal die Integer-Einheit, hier dann die Fließkomma-Einheit, so wie wir es da eben vorhin gesehen haben. Und hier ist nochmal dieses Move-Elimination exakt angezeigt, ne, eben mit entsprechenden Zeigern auf den physikalischen Register-File. Und interessant ist, dass die also eben auch sich wohl austauschen können zwischen Integer- und Fließkomma-Registern. Okay. Ja. So viel dazu. Gut, vier Einheiten haben wir noch. Ich will vielleicht auch mal, Prüfung ist die eine Sache, vielleicht will der eine oder andere von Ihnen bei uns auch mal was machen. Wir hatten vor Ende November, also über die HSA, da komme ich dann später nochmal, auch nochmal ganz eigentlich auch nur kurz drauf zu sprechen, die Heterogeneous Systems Architecture Foundation, mit der arbeiten wir schon länger jetzt zusammen. Die Heterogeneous Systems Architecture Foundation, was ist das? Das ist eigentlich eine nicht gewinnorientierte Organisation, Non-Profit Organisation, wo AMD mit dabei ist und viele andere illustre Firmen, die ja, mit Open-Source-Entwicklung sich auf die Fahne geschrieben haben, die Heterogenität in Architekturen transparent zu machen, dadurch, dass man entsprechende Programmiersysteme und solche Dinge da entwickelt. Und der eigentliche Antreiber, ja, hinter dieser HSAF ist AMD. Die sind eigentlich diejenigen, die das stark pushen. Und mit denen, die machen wir auch Projekte. Aber es muss alles Open Source sein, ja, wenn es über die HSAF geht. Also da darf jetzt nichts sein, was dann firmeneigenes Eigentum von AMD wird. Und in dem Zusammenhang haben wir immer wieder mit AMD Kontakt. Ende November war jemand von AMD München bei uns am Lehrstuhl und der hat uns da angeboten, ich schaue das mal nochmal nach. Die haben da so ein Cluster, was war das, 96 Kanne oder was, in München da bei AMD aufgebaut. Und er meinte, wenn ihr Studenten habt, die könnten da drauf was rechnen. Ich will mal diese Architektur hier mal kurz vorstellen. Dann könnte man also 96 solche Kanne, gut, im Rechenzentrum haben wir natürlich auch was, aber wir selber im Lehrstuhl haben solche Kapazitäten jetzt natürlich nicht. Wir haben uns da angeboten, halt da irgendwelche Dinge drauf zu machen. Deep Learning ist natürlich momentan, ne, ein Hype-Thema bei denen. Da haben wir sehr stark, wollen sie alle irgendwie da drauf stark rein und da könnte man sich mal was überlegen. Und ich stelle mir diesen Cluster da vor, er hat mir also gesagt, ein Anruf bei ihm und wir kriegen einen Zugriff auf diese Maschine. Okay. Gut, dann will ich es jetzt mal hier mit AMD erstmal belassen und will nochmal auf eine andere Sache, die jetzt ein bisschen einen breiteren Raum hat, kommen, die dann auch in Teilen prüfungsrelevant ist. Was, das werde ich jetzt dann aber auch dann sagen. Okay, ja, das sind die GPUs. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit Grafikkarten gearbeitet? Also hat die schon mal programmiert? Ja, okay, gut. Also es sind auch einige da, für die ist das noch Neuland. Das ist auch vollkommen in Ordnung, deswegen sind sie ja auch hier. Gut, ja, fangen wir mal an mit einer kurzen Geschichte der Grafikkarten. Also ich will jetzt hier, sind glaube ich so 30 Folien, so knapp, mal ein paar Dinge Ihnen zeigen, jetzt von den Anfängen, wie das losging mit Grafikkarten und bis jetzt, wie man die dann auch mit CUDA programmiert. Wer von Ihnen hat denn schon mal mit CUDA gearbeitet? Okay, 1, 2, 3, 4, okay, das sind also noch nicht so viele. Dann erzähle ich durchaus, ja nicht bloß, trage ich hier nicht nur Eulen nach Athen oder so. Ne? Gut, ja, ursprünglich waren die Grafikkarten eigentlich nur dazu da, um einen Monitor anzusteuern. Das war im Prinzip nichts anderes als eine Treiberkarte. Ne? Mitte der 80er Jahre gab es dann erste Grafikkarten mit so 2D-Beschleunigung, also für ja, Darstellungen halt in der Ebene. Und ja, vor allen Dingen auch getrieben natürlich durch die Spieleindustrie, also Computerspieleindustrie. In den 90er Jahren kamen dann die ersten 3D-Beschleunigungen raus und ja, Aufgaben waren vor allen Dingen so das Rastern von solchen Texturen mit Hilfe von Polygonen. Das heißt also, ich habe hier Textur. Was ist eine Textur? Das ist, ich bin jetzt auch kein Experte für grafische Datenverarbeitung, aber im Prinzip vorgefertigte Gebilde, ja, geometrische Gebilde wie Steine oder so irgendwas. Und die müssen jetzt dann auf irgendwelche krummen Flächen drauf projiziert werden. Und dann liegen die erst einmal sozusagen genormt in diesem Texturspeicher ab. Und dann müssen sie da halt auf so ein Trapez oder was oder auf eine Flasche oder was auch immer, müssen die dann da halt eben drauf projiziert werden. Ne? Und so etwas machten diese 3D-Beschleuniger. Okay, ja. Und hier links, so war das früher also nochmal aufgebaut. Ich hatte meine CPU, die Northbridge, die Southbridge und hier steht noch PCI-Bus. Mittlerweile ist das alles natürlich PCI-Express-Bus. Und da war irgendwo dieser VGA-Controller, der hat seinen eigenen Grafikkartenspeicher und legte halt da die Sachen ab, bekam dann vom Speicher über den PCI-Bus, über die Northbridge und so weiter die Information und steuerte dann damit eben die, ja, über VGA im einfachsten Falle den Monitor an. Tja, ursprünglich gab es eigentlich, war das Ding erstmal gar nicht richtig zu programmieren. Es gab die ersten Lösungen, waren dann alles herstellerspezifisch. Dann Anfang der 90er Jahre kam OpenGL auf, um solche Dinge dann halt auch mal genormt programmieren zu können. Das heißt, mit einer Lösung dann von einer Grafikkarte zu einer anderen gehen zu können. Und dann Microsoft, die häufig natürlich ihr eigenes Süppchen immer kochen, kam dann mit Microsoft Direct 3D dann da auf, waren allerdings zunächst unterlegen, haben aber natürlich aufgrund ihrer Marktmacht dann auch mehr Bedeutung bekommen. Ende der 90er Jahre war es dann möglich, dass Grafikkarten auch so Koordinatentransformationen übernehmen konnten und so einfache Beleuchtung Operationen ausführen konnten. Und es wurde der Begriff Graphics Processing Unit erfunden. Also es war jetzt schon ein bisschen mehr als wie bloß so eine Treiberschnittstelle, eine Interface, eine Schnittstellenkarte. Man konnte schon ein bisschen was da drauf auch rechnen. Ja, so um die Jahrtausendwende gab es eigentlich nur Pipelines für die Festwaren. Also mit einem strengen Raster ist man da die einzelnen Funktionen durchgelaufen. Manche Dinge waren dann wieder in Hardware, manche Dinge waren dann, konnte man wieder von der Software ein bisschen beeinflussen. Dann kamen diese Shader-Programme auf, die boten dann schon mal mehr Flexibilität. Also da war jetzt tatsächlich was programmierbar. Da gab es eben Pixel-Shader, Vertex-Shader. Und also die einzelne Pixel-Shader, die einzelnen Bildpunkte dann eben mit entsprechenden Schattierungen da versehen konnten. Die Vertex-Shader, also solche geometrischen Gebilde, die man dann auch schon mal, hat irgendwie einen Raum oder was auch immer, den teilt man in virtuelle Rasterpunkte ein und mehrere solche Rasterpunkte fasst man dann wieder zusammen. Ne? Und das sind dann so geometrische Primitive und die einzelnen Vertex-Shader, das sind schon mal die Punkte modifizieren können von dem virtuellen Gitter. Ne? Also beispielsweise, sie hätten irgendwie für eine, nicht bloß Spiele, vielleicht ein wissenschaftliches Experiment durch und wollen irgendwie ausrechnen, wie sich da Ionen oder was auch immer in einem Verbund ausbreiten. Dann haben sie auch einzelne Gitterpunkte und dann konnten sie da schon mal bestimmte Dinge eben spezifizieren. Genau, diese Shader-Programme waren am Anfang eigentlich nur einfache Listen. Mit anderen Worten, ein Befehl nach dem anderen wurde da abgearbeitet. Und dann 2002 mit den ATI, die Firma ist mittlerweile komplett in AMD aufgegangen, konnten dann auch Schleifen ausgeführt werden. Also ich weiß nicht, wann war das? Das war so 2004, 2005 rum, war ich noch in Jena, C3-Professor für technische Informatik. Und Jena hat irgendwas immer mit Optik zu tun, mit Zeiss. Da kamen wir von Zeiss auch zur Informatik und meinten, ja, sie würden ganz gern mit diesen Grafikkarten mal auch so Linsensysteme versuchen durchzurechnen. Ne? So Matrizenoptik ist das, wo man einzelne Strahlen da so zwischen verschiedenen Linsen da durchrechnet, um halt die Objektive dabei Zeiss, die da hergestellt werden, zu optimieren. Ob man sowas mit Grafikkarten machen können, könnte man doch mal untersuchen. Und da war eigentlich die Aussage, das ging nicht. Ne? Das war alles noch viel zu starr. Die brauchten dann für spätere Dinge, wenn es nicht bloß mit Matrix-Vektormultiplikation hinauslief, dann brauchten die dann auch für diese einzelnen Strahlen, sondern dann brauchten ja noch Fourier-Transformationen, solche Dinge, und da war es dann eigentlich vorbei. Aber mittlerweile geht das, ne? Diese Shader sind jetzt völlig Turing-vollständig, also jede berechenbare Funktion kann ich damit ausführen, und ja, Marktführer AMD, also ATI und Nvidia vor allem, ne? Und Anfang der 2000er Jahre, den habe ich schon lange nicht mehr in der Rechneragentur im Programm, war der Cell-Prozessor recht beliebt. Ne? Der war ja in der PlayStation drin und war ein großer Hype. Mensch, der Cell-Prozessor, das könnte vielleicht, das ist doch so der Vektorrechner auf dem Chip drauf, ein High-Performance-Computer auf dem Chip und. Und viel drehte sich um diesen Cell, und ich würde sagen, so langsam, so still, heimlich und leise kamen eigentlich immer mehr diese Grafikkarten auf. Die hatte am Anfang vielleicht erstmal da keiner so richtig auf dem Schirm, aber gerade wegen ihrer, der Cell war dann, also wenn man die Serverkarten da anguckt, wo der Cell drauf war, und die waren mächtig teuer, das galt für die Grafikkarten nicht. Über diesen Massenmarkt konnten halt auch niedrige Preise erreicht werden. Ja, fassen wir das mal nochmal zusammen. Apropos niedrige Preise, dann sage ich das später, das kann ich jetzt auch nicht gleich hier sagen. Also Stand der Dinge ist so, es gibt zwei verschiedene Arten von Grafikkarten, wobei sich die eigentlich außer vom Preis, wo der Unterschied durchaus erheblich ist, gar nicht so sehr unterscheiden. Es gibt die Tesla, die sind eigentlich für das wissenschaftliche Rechnen gedacht. Und dann gibt es die anderen Dinge, die sind, die Sie und ich wahrscheinlich zu Hause in Ihren Rechner haben, eben die Nicht-Tesla, die normalen Consumer-Karten für den Unterhaltungselektronikmarkt, ne, um halt Ihre Spiele da schön faszinierend gestalten zu können und schnell. Was ist da eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist, dass so eine Tesla-Karte locker mal über 2000 Euro kostet. Wenn so eine Grafikkarte, naja, gut, ich glaube, eine vernünftige kriegen Sie schon für 600, 700, 800 Euro, ne, oder? Ja, müssen wir schon kriegen, ne? Und manche sind wahrscheinlich sogar noch günstiger. Da sind aber genau die gleichen Chips drauf, ne? Da sind die gleichen Chips drauf, sowohl bei den Consumer-Karten als auch über diesen Karten fürs wissenschaftliche Rechnen. Der Unterschied ist der, die einen haben auf ihren Speichern keine automatische Fehlererkennung drauf. Weil die sagen, für die Spiele, wenn da mal irgendwas ein Bit mal kippt im Speicher, dann ist vielleicht der Pixel nicht richtig dargestellt. Der Spielefreak merkt das doch gar nicht. Ne? Das geht auch unter. Also damit kann man locker arbeiten. Dagegen beim wissenschaftlichen Rechnen ist es natürlich bitter. Wenn da plötzlich mal irgendwie was kippt und sie lösen also Differentialgleichung über Konvergenzverfahren und plötzlich stimmt da irgendwie der Wert nicht mehr, dann kommt da ganz was anderes raus. Ne? Das können sie sich nicht erlauben. Also die müssen da sicherer sein. Und außerdem sind die von vornherein auf Fließkomma ausgerichtet, auf doppelte Genauigkeit, die Tesla-Karten. Ob das jetzt den Preis rechtfertigt von mehr als 1000 Euro, weiß ich nicht. Aber es ist halt so, die aus dem wissenschaftlichen Metier kommen, das ist noch ein Preis, den die zahlen, und man kann halt den Preis verlangen. Okay, also gut, fassen wir mal die historische Entwicklung ein bisschen zusammen. VGA-Controller, also sprach mit dem Speichercontroller und war im Prinzip nichts anderes als eine Schnittstelle-Karte. Dann hat man also GPU, die konnte also diese Grafikpipeline am Chip bearbeiten, war zunächst fest verdrahtet. Und dann kamen eben diese programmierbaren Prozessoren auf den Grafikkarten, Berechnungen mit immer höherer Genauigkeit, von der Indexarithmetik zu Integer, einfache Genauigkeit, doppelte Genauigkeit, wurde das Ganze erweitert, um entsprechende Prozessorinstruktionen und eigenen Speicher. Eine eigene parallele Programmierumgebung wurde jetzt bei Nvidia da geschaffen, eben dieses CUDA. Und es kam eben der Begriff von der GPGPU, also General Purpose Graphics Processing Unit, also die fürs Allzweckrechnen eben geeignet ist. Okay, nochmal ganz kurz zu dieser logischen Grafikpipeline. Also ich hatte da alles, was hier jetzt blau markiert ist, blau hinterlegt ist, das ist programmierbar. Die anderen Dinge, Das so läuft also so, irgendwie sind da Daten vorhanden, die Sie halt entsprechend visualisieren wollen und kann das Ganze dann auch mit einem entsprechenden Assembler programmieren. Das ist der PTX, heißt der bei NVIDIA. Und dann geht es eben durch diese einzelnen Shader da durch. Ja, okay, Programm, das Schattierungen vornimmt auf den Knotenpunkte, auf geometrische Primitiven, auf einzelnen Bildpunkten und dann erfolgen hier Rasterisierungen und solche Dinge und das passiert dann wieder hart verdrahtet in der Hardware. Ne? So war das. Und dann gibt es eben diese speziellen Texturen, die dann gleich in 1, 2 oder 3D-Felder abgelegt sind. Und ja, damit kann ich also solche Oberflächenprojektionen dann da eben erzeugen. Und diese Texturspeicher, ich komme dann später gleich drauf, die kann man dann auch nochmal speziell beschreiben. Ne? Zum Beispiel hatten wir vor vielen, vielen Jahren, das war CE-Studentin, die wollte irgendwas mit Grafikkarten machen und naja, okay, grafische Datenverarbeitung. Da hatte ich mal so eine Idee, inspiriert durch Publikationen. Die hatten angefangen, Boolesche Gleichungen, große Gleichungssysteme auf Grafikkarten zu rechnen, also gleich große Schaltungen, ne? Und da die Parallelität, die in so einer Schaltung da drin liegt, zu übertragen bei der Simulation, also diese Schaltungen sollten simuliert werden, auf eine Grafikkarte. Und da haben wir die Texturspeicher, weil man auf die ein bisschen schneller zugreifen kann. Die haben wir genutzt, um die ganzen Tabellen, wir haben keine Texturen abgelegt, sondern wir haben die ganzen Funktionstabellen für die boolschen Operationen, für und, oder, XOR und so weiter, die haben alle da abgelegt und es wurde dann nicht gerechnet. Also wurde kein Oder gerechnet, kein XOR gerechnet, sondern es wurde immer auf diesen Texturspeicher mit Zeigern zugegriffen. Ne? So ungefähr beispielsweise, sehen Sie vor, ich will eine XOR-Operation. Die XOR-Operation, die steht im Texturspeicher an der Stelle 14 und dann war der Input 01, dann addieren wir nochmal 1 dazu, dann steht an der Stelle 15 das Ergebnis. Ne? So wurde es gemacht und naja, das hat dann dazu geführt, dass man mit dem Texturspeicher schneller arbeiten konnte und wir mussten nicht so viele. Insgesamt hat sich das Ganze dann halt auf den Zugriff reduziert, auf den schnellen, relativ schnellen Speicher und damit war dann halt auch noch ein Performance-Gewinn möglich. Okay, 241, genau, 242. Schauen wir uns jetzt mal die GPGPU-Architektur auf, tasten wir uns da mal so langsam vor und Sie werden dann sehen, es ist durchaus ein sehr komplexes Gebilde verglichen mit einer normalen CPU. Also wir hätten hier unsere GPGPU, ne? Und auf dieser Karte sind mehrere solche Multiprozessor-Chips da drauf, beziehungsweise, Entschuldigung, das ist alles in einem Chip vergossen, das links da hier. Und da sind mehrere Multiprozessoren drauf. Diese Multiprozessoren selber, die unterteilen sich dann wieder in die Shader, in die einzelnen Shader-Prozessoren. Das sind ganz einfache Prozessoren, viel, viel einfacher als wie jetzt so ein CAN von der Intel-CPU. Wir werden dann sehen, die haben dann auch noch eine komplexere Speicherhierarchie. Die haben dann auch ihre Registerspeicher, ihren physikalischen lokalen Speicher. Und da gibt es also mehrere solche Multiprozessoren drauf und dann können die nochmal auf diesen großen globalen Speicher zugreifen. Und eigentlich wäre es was schlau gewesen, das mit diesem Anschluss da auf die rechte Seite zu machen. Über diesen globalen Speicher und im PCI Express Interface kann dann die Grafikkarte mit dem Host kommunizieren, mit dem Systemspeicher. Ne? Und genau, das müssen wir dazu sagen, eine Grafikkarte an sich ist für sich alleine nicht lauffähig. Sie können sich nicht so ohne weiteres auf eine Grafikkarte einloggen oder da was rechnen. Sie brauchen immer einen Host-Prozessor. Auf diesem Host-Prozessor läuft dann auch das Betriebssystem und über den Host-Prozessor steuern Sie die GPU an. Das heißt, die GPU ist in dem Sinne ein reiner Beschleuniger. Achso, ja, übrigens, also sowas können Sie dann schon fragen. Also allgemeiner Aufbau, GPU, da müssen Sie mal dieses Bildchen zumindest da gleich mal erklären. Genau. Wir haben also viele einfache Kerne, genau, was sie auch nicht haben, was sie gar nicht mögen, weil das kostet auch viel Platz und wir wollen ja viele, viele von diesen Prozessoren da unterbringen. Sie haben keine Sprungvorhersage. Das heißt also, wenn Sie Programme haben mit fürchterlich vielen Ifs and Else und es ist dann auch noch so, dass diese fürchterlichen vielen Ifs and Else auch noch in fürchterlich vielen verschiedenen Verzweigungen bei der Ausführung hinauslaufen, dann wird die Leistung Ihrer Grafikkarte ziemlich schnell in die Knie gehen. Das werden Sie dann merken. weil der eben bestimmte Threads, kommen wir dann später drauf, der gruppiert dann die Threads, je nachdem, wer geht nach links, wer geht nach rechts, und wenn er da immer was umgruppieren muss, dann kostet das viel, viel, viel Zeit. Also am liebsten ist es denen, wenn sie gar keine Sprünge haben, oder beziehungsweise die Sprünge, wenn, dann sollen sie nach Möglichkeit für alle Threads immer in eine Richtung gehen. Genau, und diese Shaders sind also, diese einfachen Cores sind gruppiert in Multiprozessoren, Probleme bei nicht einheitlichen Sprüngen, genau. Wir haben dafür aber auch viele, viele Register, viel, viel mehr Register als wie bei einer normalen CPU. Die hat zwar auch schon mehr Register, aber viele von denen können wir vom Programm aus nicht ansprechen. Die können wir alle ansprechen vom Programm aus. Ja, wir haben diesen großen globalen Speicher mit einer sehr hohen Bandbreite und aber auch mit einer sehr hohen Anzahl an Zyklen bei der Latenz. Also wenn ich erstmal darauf zugreifen muss auf diesen Speicher, dann dauert es, bis die Daten da in die einzelnen Shader-Prozessoren kommen. Okay, genau. In dem Zusammenhang nochmal kurz Ausflug. Hatte ich schon mal ganz kurz, glaube ich, auch habe ich auch erwähnt, in der Grundlagen-Rechenarchitektur-Vorlesung. Die haben sogenannte GDDR-Speicher drauf. Das sind nichts anderes als die normalen DDR-Speicher. Da gibt es auch GDDR5 und GDDR4 und so weiter. Und witzigerweise ist, wie war das, immer ein bisschen komisch, GDDR4 nutzt DDR3-Speicher und GDDR5 nutzt, glaube ich, DDR4-Speicher oder irgend sowas. Also das war immer von der Zahl her eins weniger. Das ist aber, das kann man sich einfach merken, es ist nichts anderes als die normalen DDR-Speicher, die wir hier in diesem System haben, bloß einfach mehr in die Breite verbaut. Die haben einfach mehrere Bänke nebeneinander angeordnet. So sind diese Grafikkartenspeicher aufgebaut. Eben dadurch kommen die auf diese gigantischen Bandbreiten, ja, weil die einfach von mehr Speicherbänken Information gleichzeitig auslesen. Okay, aber das dauert lang. Es dauert lang, bis es durch diese Hierarchie da durchkommt. Und um das eben abzufedern, gibt es kleine, schnelle On-Chip-Shared-Memory-Blöcke, also Blöcke, auf die Shader-Prozessoren gemeinsam in einen Multiprozessor zugreifen können. Erstmal ein einfaches Bild, noch aus dem Hennessy herausgenommen, wie sowas aussieht. Das allgemeine Architekturschema von so einer Multithread-fähigen sogenannten Streaming-Multiprozessor-Einheit, also SM. Ich habe da mal einen Instruktionscache, dann hier das Leitwerk im Prinzip von diesem Multiprozessor. Aha, genau. Und dann gibt's das ist auch noch so eine Besonderheit, die es nur bei den Grafikkarten gibt. Es gibt neben den Speicher zum Textur, um Texturen abzulegen, auch nochmal einen sogenannten konstanten Speicher. Einen konstanten Cache, auf die kann ich dann nochmal ein bisschen schneller zugreifen. Und die kann ich zu Beginn des Berechnungsprozesses, also das ist nicht hart gebrannt, sondern das sind Werte, die ich zu Beginn des Berechnungsprozesses vom Host aus schreiben kann. Und dann kann ich darauf immer schneller zugreifen. Okay, dann haben wir hier also diese Shader-Prozessoren, SP, und die können also dann einen riesig großen Registerfile, der dann in sich nochmal partitioniert ist, sodass jeder der einzelnen Shader-Prozessoren auf die 32K oder was man da auch immer hat, dann mit entsprechenden Anteilen zugreifen kann. Ja, und dann gibt es also diesen SRAM, diesen Shared Memory, und über entsprechendes Verbindungsnetzwerk kann man also auf diesen Shared Memory da auch nochmal zugreifen, also nochmal schnellerer Speicher. Okay, der dann seinerseits dann auch wieder über das Verbindungsnetzwerk auf den Texturspeicher zugreifen kann, auf den globalen Speicher und so weiter. Okay, achso, die SFUs, ja, die sollte ich natürlich auch noch erwähnen. Special Function Units, das sind spezielle in Hardware gegossene Einheiten für die Ausführung von trigonometrischen Funktionen, Sinus, Cosinus und solche Dinge. Ja, die sind dann da schneller berechenbar, als wenn Sie das Ganze jetzt über eine Reihe, ich nehme an, dass das sogenannte Karrig-Algorithmen, so Konvergenz-Algorithmen, die macht man ganz gern in Hardware rein, um solche Spezialfunktionen zu berechnen, Spezialfunktionen wie Logarithmus, E-Funktion oder eben die trigonometrischen Funktionen. Jetzt schauen wir uns das mal, jetzt gehen wir ein Stück weiter. Das wäre jetzt also so eine Multiprozessoreinheit. Aha. Jetzt haben wir also mehrere von solchen Multiprozessoreinheiten, ja, auf so einem Chip da drauf. Dann hier, das, ja, sind die, das ist also nochmal so ein SM. Das ist, Gott, was war das jetzt nochmal? T steht für Thread und PC, für T-Fix, was war das nochmal? Das ist auf jeden Fall derjenige, der die einzelnen Threads, der Controller, der die einzelnen Threads hier entsprechend bündelt und so weiter. Und dann werden die hier auf diesen einzelnen Shader-Prozessoren da eben ausgeführt. Da haben wir eben wieder unseren konstanten Cache und die Dinge, unsere Textureinheit. Dann hier diesen Shared Memory und okay, und dann in dieser DDR-Technologie hier außen eben den globalen Speicher verbunden eben wieder über ein Verbindungsnetzwerk. Okay, ja, und diese weißen Dinge da hier, die gehören eben alle zum Leitwerk der Grafikkarte. So, ja, das wäre der PCI-Express-Anschluss. Um mit der Host-CPU und den globalen Arbeitsspeicher des Rechners dann zu sprechen. Okay, ja, der globale Speicher ist also untergebracht im externen DRAM und der ist gleich aufgeteilt, also für die einzelnen Streaming-Multiprozessoren. Und da kommt dann nachher nochmal ein Bildchen, das nennt man koaleszente Zugriffe. Übles Wort, ne? Ich weiß nicht, wie ich es anders übersetzen kann. Coalishing auf Englisch, das heißt, dass die Zugriffe auf diesen globalen Speicher möglichst regulär sind. Wenn sie das nämlich sind, dann kann ich die schönen DRAM-Blöcke da unten alle parallel auslesen. Wenn sie es nicht sind, dann muss das irgendwie serialisiert werden und dann geht Ihre Grafikkartenleistung mit den vielen Shader-Prozessoren ganz, ganz schnell wieder in die Knie. Okay, ja. Auf diesen globalen Speicher kann ich indirekt auch über ein CUDA-Programm darauf zugreifen. Ja, da muss man aufpassen, man muss dann die in den einzelnen Streaming-Multiprozessoren die Threads so regulär zugreifen lassen, wie ich gerade eben gesagt habe, dass ich dann möglichst wenig Bandbreite verliere. Okay, dann haben wir also diesen gemeinsamen Speicher, den ich schon angesprochen habe, untergebracht eben in diesen Streaming-Multiprozessoren-spezifischen SRAM-Bänken. Und ja, die sind also dann spezifisch für jeden Streaming-Multiprozessor. Das heißt, hier habe ich einen Shared Memory und hier einen. Und die Shader-Prozessoren können nicht auf den zugreifen, das geht nicht. Wenn die da Informationen von da brauchen, muss das über den globalen Speicher transportiert werden. Unangenehm. So, okay, ja genau, und das werden wir dann später sehen, aber dieses Programmiermodell, das was da dahinter steckt, ist eng verzahnt mit dieser Hardware in den einzelnen GPU-Prozessoren, insofern, dass wenn wir dann sehen, dass es Thread-Blöcke geben wird und jeder Thread-Block, also ich habe viele Threads, diese Threads gruppiere ich dann in Blöcke und einen Block führe ich auf so einen Streaming-Multiprozessor aus. Und ein Block besteht in sich wiederum aus einzelnen Threads und ein einzelnes Thread wird dann auf einem Streaming-Prozessor ausgeführt. Es ist auch möglich, dass sich mehrere Threads zuteilen kann. Ich will es nur wegnehmen, einen sogenannten Warp. Und das wird dann im Zeitmultiplex-Verfahren gemacht. Okay. Ja, dann habe ich diesen lokalen Speicher. Der ist Thread-spezifisch. So, jetzt kommt aber etwas, der ist physikalisch nicht lokal. Der ist logisch virtuell sozusagen lokal, der ist aber physikalisch tatsächlich im externen DRAM untergebracht. Das heißt, der lokale Speicher sitzt im globalen Speicher. Klingt wie ein Widerspruch, ist aber so. Also lokale Speicher. Ich kann meinem einzelnen Thread noch mehr Speicher geben, als ich ihm jetzt physikalisch hier geben könnte über die Shared Memories. Dann ist es hier untergebracht, in einem bestimmten Teil, aber das kostet eben Zeit. Und um diese Zeit da besser ausgleichen zu können, gibt es eben auch die Möglichkeit eines Cachings. Das ist eine Besonderheit, die ich eigentlich nur von den Grafikkarten her kenne, nämlich Sie können diesen Shared Memory am Anfang konfigurieren. Das heißt, Sie können sagen, ich gehe da nochmal drauf, ja, diesen Shared Memory. Sie können sagen, ein Teil davon soll als Cache betrieben werden und ein anderer Teil davon als Shared Memory. Und beim 64K Shared Memory ist die Aufteilung immer 48-16 oder 16-48 oder komplett alles als Shared Memory und überhaupt kein Cache. Was ist der Unterschied? Naja, wenn Sie es als Cache betreiben, dann müssen Sie sozusagen nicht darum kümmern. Dann werden halt, Sie greifen da irgendwie fleißig auf den Speicher zu und wenn Sie das öfters machen, dann sind die Werte im Cache und wenn Sie Glück haben, bleiben Sie da auch. Wenn Sie es als Shared Memory betreiben, können Sie es explizit von Ihrem Programm aus ansprechen, weil ein Cache, den können Sie ja explizit im Programm ja nicht ansprechen. So, anderer Grund, weshalb, schweife ein bisschen ab, die Automobilindustrie zum Beispiel bei manchen Prozessoren die Caches abstellt, weil sie sagen, dann ist das nicht mehr vorhersagbar. Da passiert irgendwas von der Hardware, was ich vom Programm aus direkt nicht steuern kann. Ne? Macht unter anderem auch diesen Grafikkarten bei der Zertifizierbarkeit auch etwas ein Problem, weniger jetzt für Spiele und fürs wissenschaftliche Rechnen, das ist nur ein Problem. Aber Nvidia, ich werde dann ab dem nächsten Kapitel der nächsten Folie, ab der nächsten Woche drauf eingehen, bei den Embedded-Prozessoren, die wollen mit Macht ins Auto. Wir wollen also komplizierte Dinge im Auto berechnen und da wird es dann schon schwieriger, ne? Weil in der Regel wollen die das zertifiziert haben, die Autobauer das zertifizieren, die müssen also garantieren, in der und der Zeit wird die Berechnung fertig. Okay, aber so weit sind wir noch nicht. Ja, gehen wir mal Stück für Stück weiter. Wir sind in die Hardware-Details da rein. Also da haben wir hier verschiedene Shader-Prozessoren. Gehen wir mal durch einzelne ausgewählte, hier recht alte Architektur durch. Die G80 hat also 8 Shader-Prozessoren gehabt. Dann nochmal so eine spezielle Einheit für doppelte Genauigkeit. Hier diese angesprochenen SFUs für Sinus und so weiter. Und dann hier eben diesen Shared Memory, 16 Kilobyte hatte der da noch. Und die Register waren da auch noch untergebracht. Aber 4096 Register für 8 Shader. Schon mal nicht schlecht, ne? 4K durch 2, also 4K, ne? Genau, ja, genau. 2 hoch 14 durch 2 hoch 3 macht 2 hoch 11. Also das heißt, jeder Shader hat 2000, was? Ne, das kann nicht sein. Rechne ich den zusammen. 2 hoch 14 durch 2 hoch 3 ist 2 hoch 11, ne? Für 4K ist 2 hoch 12. Ne? Ja, 2 hoch 12 durch 2 hoch 3 ist 2 hoch 9. Das lässt sich schon wieder besser rechnen. Also jeder Shader-Prozessor hat 512 Register gehabt. Okay, ja, dann genau, dann auch bei der, auf der GPU-Seite gibt es auch so eine Terminologie für die einzelnen Mikroarchitekturen. Nvidia vergibt den Namen gerne von Physikern. Das kam dann diese Fermi-Mikroarchitektur raus, die ihn dann, also daraus abgeleitet wurde, das Produkt, die GT100, erzeugt. Die beinhaltete dann 32 Shader-Prozessoren, da hat ein Integer-Rechenwerk drauf und so weiter und so fort. 16 Ladespeichereinheiten, 4 Spezialfunktioneinheiten und so weiter. Der Cache wurde größer, also dieser Shared Memory und auch der Registersatz. Ja, und so ging das dann halt fort. Jetzt schauen wir uns mal aus dem Handbuch mal so ein Bildchen hier an von Nvidia, wie das da eben aussieht. Das wäre also hier jetzt so dieser Grafikkartenchip und ein Teil hier, ich ummal das mal hier mit dem Laserpointer. Das ist dann also so ein Streaming-Multiprozessor. Das Grüne wären jetzt hier dann die 32 Shader-Prozessoren. Das hier sind die 4 Spezialfunktionseinheiten. Und das sind die Ladespeichereinheiten, also für Adressberechnungen, so wie wir es von den normalen CPUs eben auch schon kennen. Okay, und ja, hier ist dann dieser ganze Dispatcher untergebracht, der also die Logik, die Threads, die wir jetzt gleich zu sprechen kommen, dann verteilt. Der Ablaufplaner, hier dann der Shared Memory, hier der L2 Cache, der ist für alle Streaming-Multiprozessoren dann gemeinsam nutzbar. Ja, der hier, der Shared Memory, je nachdem kann ich den halt konfigurieren als L1 oder als Shared Memory. Und hier die Schnittstellen dann eben zum globalen DRAM. Okay, ja, schauen wir uns mal die Speicherhierarchie noch mal ein bisschen an, so vom Logischen her. Also, wir haben einen einzelnen Thread, den wir dann auf so einem Streaming, auf so einem Shader-Prozessor laufen lassen. Und der kann also entweder auf den Shared Memory zugreifen oder auf den L1 Cache, je nachdem wie das konfiguriert ist. Vom L1 Cache kann ich den L2 Cache zugreifen und dann hier auf den externen DRAM. Und wir sehen natürlich ganz klar, je weiter, dass wir hier nach hinten gehen in dieser Hierarchie, steigt brutal natürlich die Zugriffszeit an. Hier die Latenz, also circa 400 Takte. Und natürlich nimmt auch etwas, die Kapazität nimmt natürlich zu. Und natürlich nimmt auch etwas die Bandbreite ab, weil wir jetzt halt längere Wege zu bewältigen haben. Okay. Ja, das wäre es jetzt mal so von der Architektur her. Ja. Also ich hoffe, Sie haben jetzt so eine grobe Ahnung bekommen, wie so eine GPU-Architektur eben aussieht, diese Streaming-Multiprozessoren und so weiter. Und das dann die entsprechende Aufteilung. Jetzt wollen wir uns mal darum kümmern, wie können wir denn das eigentlich programmieren. Ja. Und CUDA unterstützt, also das ist dieses hauseigene, diese hauseigene Programmiersprache da sozusagen von NVIDIA. Und es ist aber, ja, es ist jetzt, ja, es ist eine eigene Sprache, aber die sich stark an C oder C++ auch anlehnt. Also von C++ können Sie es auch nutzen. Und es nutzt dieses sogenannte Konzept des Function Offloading. Das heißt, also Sie schreiben nicht ein spezielles Programm für die Grafikkarte, sondern, ich habe gesagt, der braucht immer den Host, die Grafikkarte, ne? Und sondern Sie schreiben ein Programm und bestimmte Teile sind, laufen auf dem normalen Host. Und dann machen Sie dieses Function Offloading, also diese rechenintensiven Teile, die sollen dann eben auf der Grafikkarte ausgelagert werden. Und die sind dann in diesem einen Programm, was Sie schreiben, speziell gekennzeichnet. Genau. CUDA unterstützt in dem Sinne ein Thread-paralleles und Datenparalleles Programmierparadigma. Das heißt, das ist Thread-parallel. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Threads. Und Datenparallel heißt, die Threads machen alle das Gleiche, mehr oder weniger. Die haben also den gleichen Funktionscode, den gleichen Instruktionscode, den sie ausführen, aber auf verschiedenen Daten. Ja, das ist das anders als wie im Auto. Beim klassischen Mikrocontroller, jetzt zum Beispiel von Infineon, den Aurix, da haben sie ganz, ganz viele Threads, die kurze Laufzeiten haben und die machen alle was anderes. Das haben sie hier nicht. Auf einer Grafikkarte wollen sie ja keine Motorsteuerung machen. Auf der Grafikkarte wollen sie, wenn sie es im Auto bringen, dann wollen sie da eher Autos erkennen und solche Dinge. Ne? Solche Bildverarbeitung, Signalverarbeitung, Radarverarbeitung und solche Dinge. Genau, also in dem Sinne ist Thread-parallel und Datenparallel. Viele, viele Threads, ja, das stimmt, aber alle machen das Gleiche. Genau, es gibt aber, ja, genau, alle Threads müssen die gleichen Operationen ausführen, habe ich es eigentlich schon gesagt. In diesem Sinne aber Datenparallelität. Und das, da hat NVIDIA einen eigenen Begriff dafür erfunden, Single Instruction Multiple Threading. Das ist ein bisschen angelehnt an das, was man von den Feldrechnern her kannte, SIMD, Single Instruction Multiple Data. Das, was wir auch schon kennengelernt haben, jetzt bei den Vektoreinheiten in der normalen CPU, SIMD. Ne? Mit SSE und so weiter, da haben wir schon ein paar Dinge gemacht und in den Rechnerübungen haben sie es auch schon gemacht. Genau. Was jedoch möglich ist, ne, ich kann Threads oder genauer gesagt ganze Thread-Felder innerhalb einer Applikation schon wechseln. Also ich muss nicht immer mit einem Thread rechnen, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt kommen nur diese Threads da zum Zuge. Okay, und ja, jetzt veranschaulichen wir uns mal diese Datenparallelität. Das heißt, wir haben also ein 2D- oder 3D-Feld, unseren Problemraum, da sind wir jetzt eher wieder bei der grafischen Datenverarbeitung, ne? Oder beim wissenschaftlichen Rechnen zum Beispiel, dass wir halt auch 2D- oder 3D-Problemräume haben. Wir gucken ins Innere eines Chips rein, wollen da die Elektronen- oder Ionenausbreitung vielleicht ausrechnen oder solche Dinge. Und genau, das heißt also, dieses große Feld wird in verschiedene Blöcke aufgeteilt. Und die einzelnen Blöcke, die enthalten jetzt einzelne Punkte und die sind nicht mehr weiter zerlegbar. Das wären jetzt sozusagen die atomaren Einheiten. Und genau das übertrage ich auf diese Ausführung in der Software, nämlich mit Threads und Thread-Feldern. Der einzelne Punkt entspricht dann einem Thread und mehrere Threads, die ich zusammenfasse, entsprechen dann hier eben so einem Block und mehrere Blöcke machen das gesamte Datengitter aus. Das Datengitter kommt dann eben virtuell sozusagen aus meinem Problemraum. Ne? In der C1 rechne ich dann immer Temperaturausbreitung, machen wir nach Weihnachten in einem Stab und dann wird der einzelne Stab in verschiedene Gitterpunkte unterteilt und dann rechnen wir dann jeden Gitterpunkt, weil der diskrete Differentialgleichung kommt da zur Anwendung und Genau, und da rechne ich auf jeden Punkt immer das Gleiche. Und das ist dann mein Datengrid. Und das teile ich dann auf. Und wenn ich das auf einer Grafikkarte machen würde, dann würde ich jeden einzelnen Block jetzt auf so einen Streaming-Multiprozessor rechnen. Und jeder einzelne Punkt in dem Block, den rechne ich dann auf den Shader-Prozessor. Und jetzt kann ich aber natürlich verschiedene, während einer Sequenz, kann ich verschiedene solche Felder rechnen. Ich könnte auch das gleiche Datenvolumen rechnen, ja, also das gleiche Datengitter, das könnte auch, und teile dann die Blöcke irgendwie anders auf. Warum nicht, ne? Gibt zum Beispiel im wissenschaftlichen Rechnen solche Dinge wie so Multigitterverfahren, dass ich Gitter im Laufe der Zeit verfeinere oder vergröbere. Gut, und das übertrage ich jetzt, also diese virtuelle Aufteilung meines Problemraums, das übertrage ich jetzt aufs RED, so ein kooperatives RED-Felder. Prinzip habe ich es jetzt schon gesagt, also das wäre mein Grid, besteht aus den ganzen Blöcken und jeder einzelne Punkt, der wird berechnet über ein Thread. Von daher besteht so ein Block aus einem Thread-Feld und die sind in dem Sinn kooperativ, die arbeiten irgendwie zusammen. Die arbeiten nicht irgendwie disjunkt, die arbeiten zusammen. Entweder muss der eine dem anderen von sich Daten geben, dazu gibt es dann eben diesen gemeinsamen Speicher. Okay, ja. Und so ist das dann eben, jetzt könnten diese Threads, die greifen dann eben auf ihren eigenen lokalen Speicher zu, aber Vorsicht, der kann unter Umständen im physikalischen globalen Speicher abgelegt sein, oder sie greifen eben so einen Thread-Block, der greift eben auf den wirklich im Streaming-Multiprozessor-Teil abgelegten gemeinsamen Speicher zu. Okay, dann habe ich jetzt hier mehrere solche Blöcke, die ich zum Grid zusammenfasse und das kann dann wieder also unterschiedlich sein. Und wenn die sich austauschen müssen, wenn dieses Thread-Felder irgendetwas ausrechnen, was dieses Thread-Felder dann brauchen, dann müssen sie sich über den globalen Speicher dazu austauschen. Okay, jetzt kommen wir also mal zu dieser Programmiersprache CUDA. Wie macht man sowas denn dann konkret? Also programmiert wird jetzt dann zum Beispiel in C von der Syntax her. Und es gibt eben dieses Konzept des Functions, der Funktionsausführung auf dieser Grafikkarte, also das Offloading. Also einzelne Funktionen laufen auf der GPU bzw. auf der CPU und die bezeichne ich als Kernels. Das sind also solche bestimmten rechenintensiven Teile und die werden entsprechend spezifiziert. Ja. Und es gibt auch einen speziellen Compiler dafür, das ist der NVIDIA CEC-Compiler. Und der macht eigentlich Folgendes, der zieht sozusagen die CUDA-spezifischen Anteile aus dem Programm raus und den Rest übersetzt er ganz normal mit einem normalen GCC oder Intel C-Compiler, das was auf der CPU läuft. Von daher können Sie zum Beispiel das, was auf der CPU läuft, auch mit OpenMP parallelisieren. Das geht auch, ja, weil es läuft ja durch einen normalen GCC oder Intel C-Compiler durch. Mit Microsoft funktioniert es genauso, also mit ein bisschen, wie heißt der? Microsoft Visual, nicht Vision, Visual Compiler heißt er. Okay, ja, und das muss natürlich jetzt aber entsprechend gekennzeichnet werden, was läuft wo. Dazu gibt es drei Funktionstypen. Underline, Host, läuft auf der GPU und das entsprechend mit Device läuft auf der GPU. Dann gibt es aber hier auch noch global. Das sind Dinge, die auf der GPU laufen, können aber nur von der CPU entsprechend aus aufgerufen werden. Eine GPU selber, ein Kernel, kann von sich aus auch wieder Unterprogramme aufrufen und solche Dinge. Kann also selber auch wieder Funktionen aufrufen. Dann haben wir drei Speichertypen. Den normalen Speicher, den Device-Speicher. Der ist also ja, der Speicher, der globale Speicher, von dem ich vorhin immer gesprochen habe, der globale Grafikkartenspeicher. Das ist der normale Speicher in der CPU. Und dann eben dieser Shared-Memory-Speicher. Okay. Ja, jetzt muss ich das Ganze noch entsprechend dimensionieren. Das heißt, ich muss also, ja, es ist eine heterogene Programmierung, der serielle Code, wobei dieser serielle Code, wie ich gerade eben gesagt habe, der könnte auch noch auf den Multikernen einer CPU parallelisiert werden. Das würde auch gehen, wenn es Sinn macht. Ne? Aber erstmal ist es ein serieller Code und der ruft dann eben, weil er viele Dinge immer gleichzeitig machen müsste, ja, Berechnungen ruft dann eben eine Funktion auf dieser Grafikkarte aus. Das ist dann der parallele Code, der läuft auf der GPU. So, und jetzt muss ich mir diese Blockfelder oder diese Threadfelder, ja, die muss ich mir jetzt entsprechend definieren. Dazu wähle ich erst einmal, wie groß ist überhaupt das Grid. Dann sage ich jetzt hier dem Block 0, das wäre der Block 0, das ist der Block 1, der soll, genau, der Block soll 12 mal 1 Thread haben. Dimension, also eindimensional 12 Threads. Und von diesen Blöcken soll es insgesamt 3 in der Spalte und 2 in der Zeile geben. Okay. Und jetzt kann ich einen Kernel dann später definieren. Den kann ich dann auch hier Parameter übergeben und sage ihm, der soll bitte laufen mit so und so viel Thread-Blöcken und so viel Threads pro Block. Und später kann ich das dann wieder ändern. Und dann sage ich, der Kernel, das ist allerdings, glaube ich, fällt mir auf, ungünstig. Das ist so ein klassischer Kopier. Wenn es jetzt auffällt, nach ungefähr, was weiß ich, wie viele Jahren. Besser, wenn der 1 heißt, der sollte nicht den gleichen Namen haben. Also irgendein anderer Kernel, der läuft dann auf diesen, auf diese Thread-Aufteilung. Okay, gut, zum CUDA Memory Speichermanagement. Genau, jetzt mache ich doch nochmal ein bisschen. Wie ich schon sagte, also es gibt hier die CPU und die GPU oder einfach jetzt GPU. Okay, und die sind also verbunden über PCI Express in beiden Richtungen. Und da haben wir also unsere CPU, von mir aus mit 4 Kernen, 4 Kern CPU. Und hier habe ich meinen Speicher, den Systemspeicher, also meinen normalen Arbeitsspeicher. Okay. Und hier habe ich meine GPU, habe da also irgendwo meine Shader-Prozessoren, ne, und meine Streaming-Multiprozessoren. Also da die Streaming-Multiprozessoren und so weiter. Und hier die globalen Speicher. So, und da steht erst einmal eigentlich nichts drin. Der ist leer. Das heißt, das, was ich rechnen will, muss ich erst einmal von hier nach hier schaufeln. Also vom Systemspeicher in den GPU-Speicher. Und dann später rechnet, dann greifen die dann noch drauf zu. Dann machen wir so. Wir rechnen es dann aus, schreiben es wieder zurück. Quietsch. Ich will es nicht brechen, weil ich es jetzt nicht länger brauchen werde. Und dann schreiben die das dann wieder zurück. Und von dort aus kann es dann ausgegeben werden, beziehungsweise auf Platte geschrieben werden und so weiter. Na? Okay, das heißt also, ich brauche genauso, ich muss mir hier Speicher allozieren auf diesem Grafikkartenspeicher, genau wie hier. Und dazu gibt es auch die Funktion malloc. Die heißt nur CUDA malloc. Das ist der Speicher, den ich auf der Grafikkarte alloziere. So, und dann muss es jetzt ein CUDA memcopy geben. Also das ist dann der Befehl, mit dem ich Speicherblöcke zwischen der Grafikkarte und dem Arbeitsspeicher hin und her austausche. Und dazu muss ich einfach die Richtung hier angeben. Device to host oder host to device? Device to host von der GPU zur CPU, also vom GPU-Speicher in den Systemspeicher oder hier vom Systemspeicher zur GPU. Okay, ja, und dann habe ich hier noch diesen Shared Memory, wie wir gesagt haben. Ne? Und dazu, na gut, das machen wir vielleicht auch noch. Gibt es also dann nochmal einen Transport. Jetzt wird es allerdings ein bisschen geschmiert. Also da haben wir dann hier noch einen bestimmten Teil, machen wir das hier, das wäre also dieser Shared Memory. Und auf den muss auch zugegriffen werden. Und das geschieht dann hierüber. Da ist der Transport dann zwischen dem Arbeitsspeicher der GPU, dem GPU und dem Shared Memory. Und den muss ich entsprechend kennzeichnen, dass ich es jetzt in meinem Programm um ein Shared Memory handelt, eben durch das Schlüsselwort Underline, Underline, Shared, Underline, Underline. Ne? Und damit habe ich dann meinen Arbeitsspeicher, meinen gemeinsamen Speicher definiert. Okay, und habe jetzt beispielsweise Zeiger eben in diesem globalen Speicher und AS ist eben dann der Shared Memory und dann wird es mit so einer Operation aus dem globalen Speicher in den Shared Memory gebracht. Okay, jetzt kommen wir mal zum ganz einfachen Beispiel. Global, zum Programmbeispiel Hello World. Naja, und wir schreiben jetzt also hier ein Programm. Das ist unser Kernel. Der wird einmal geschrieben, in dem Sinne Single Instruction, Multiple Threads. Ne? Wenn Sie also, ich führe immer die gleiche Instruktion aus, in dem Fall hier für so ein Hello World, mit verschiedenen Threads. Und jetzt kommt etwas, was ich noch nicht gesagt habe. Jeder Thread hat eine spezifische Kennung, die nur er hat und sonst kein anderer. Und die definiert sich eben über die Nummer, in welchem Block das ist und welcher Thread er innerhalb dieses Blocks ist. Na? Hier zum Beispiel, nehmen wir den Faden hier raus, den ganz da vorne. Der ist im Block 1.0 und im Block 1.0 hat er die Kennung Nummer 0. Der da hinten ist im Block 1.1 und im Block 1.1 hat er die Kennung 12. Ja, ich glaube, das waren die 12. Nee, 9. 9 waren es. Okay, naja, aha. Und jetzt kann ich hier, ich kann, bis jetzt waren die immer zweidimensional, die können aber auch dreidimensional sein, diese Blockfelder. In dem Fall sind sie jetzt aber trotzdem wieder nur zweidimensional, weil ich hier hinten 1 angebe. Wenn Sie die weglassen, dann sind sie ganz normal 1. Also, ne? Sie können diese auch weglassen, machen hier runde Klammer zu, dann ist es automatisch zweidimensional, auch wenn hier DIM3 steht. Okay, naja, gut. Und dann rufe ich eben diese vielen, vielen Kernels eben auf. Wie viele Kernels werde ich aufrufen? 3 mal 3 in 9 Blöcken. Und in jedem Block 2 mal 2 Kernels macht 36. Das heißt, ich werde jetzt also insgesamt 36 Kernels aufrufen. Oh Gott, nur noch 5 Minuten. Und da kommen die alle eben hier raus. Da kommen sie alle mit ihren Ausgaben raus. Okay, jetzt machen wir was anderes. Jetzt machen wir eine Vektoraddition. Dann mache ich halt Folgendes. Dann sage ich, jeder Kernel macht genau eine Addition von einer Komponente im Vektor A mit der entsprechenden Komponente im Vektor B. A von i plus b von i ergibt c von i. Das ist nur eine Sicherheitsabfrage, i kleiner n, weil ich eben nicht mehr als n Vektor, Komponenten habe. Okay, und wie findet jetzt jeder Thread seine ihm zugehörige Vektorkomponente über die Indexes? Über die Indizes. Indexes gibt es nicht, Indizes. Na? Und zwar, er ist in einem bestimmten Block, Index X. Blöcke kann ich natürlich auch zweidimensional oder auch dreidimensional definieren. Je nachdem gibt es dann halt ein Dot X, ein Dot Y oder Dot Z. Aber jetzt gibt es eben nur eindimensionale Blöcke, wie in unserem schönen Bildchen vorher gezeigt. Und dann die Nummer multipliziert mit der Anzahl der Threads, die in einem Block drin sind. Also auf dieses Beispiel überzogen, bezogen. Ach, hier gibt es sogar zweidimensional. Genau. Machen wir also Anzahl der Blöcke 12. Genau, angenommen, das wäre jetzt nur Index. Es gibt also nur den in Index X. Es gibt also den nur in linearer Richtung, nur horizontal. Dann hat der die Nummer 0, der die Nummer 1 und der die Nummer 2. Und wenn ich den ansprechen will, muss ich einmal Anzahl der hier machen. Das ist dann einmal 12 plus einen dazu drauf und das ist dann der 13. Sehen Sie, das wäre genauso, wie wenn ich jetzt einen Vektor eben hätte. Einen Vektor mit 0, 1, 2 und so weiter. Und dann machen wir hier mal bei 8 Schluss. 9 und dann geht es von hier aus bis, was weiß ich, 8 mal bis 1000. 24 und genau hier bei 8 mache ich Schluss und das heißt, die gehen alle in einen Block. Thread-Block. Ja, und so weiter und so weiter. Ne? Genau, und wenn ich jetzt wissen will, der eine Thread, der arbeitet genau auf dieser neunten Komponente. dann muss er halt eben 1 mal 8 rechnen plus 1. Und dann, wer ist das Red Block mit der Nummer 1? Das Red Block Index X ist 1. Ja. Und so kriegt denn jeder Thread genau den richtigen Komponenteneintrag, für den er verantwortlich ist, und für den rechnet er dann diese Addition aus. Sabalot, war nicht todsicher, dass ich das heute schaffe. Ja, machen wir das Vektor-Additionsbeispiel mal kurz durch. Also hier definiere ich irgendwie eine Größe, dann mache ich n mal size of float. Okay, dann alloziere ich die beiden Vektoren auf der CPU. Das heißt also hier. Dann mache ich das Gleiche für den Ergebnisspeicher gleich mal mit auf der Grafikkarte mit CUDA-Malloc. Size, ne, habe ich hier errechnet, wie viel Platz ich da brauche. Okay, jetzt werden diese Vektoren außen für A und für B aus dem Systemspeicher in den Grafikkartenspeicher kopiert. Ja, für A und B. Dann sind sie also da drüben, hurra, die sind da. Und jetzt kann ich rechnen. Jetzt rufe ich, also noch nicht ganz, aber ich muss noch kurz eine Rechnung durchführen, damit man weiß, wie viel. Ah, hier, ja, genau, hier macht das. Threads per Block sind 256, also ich will jetzt mit 256 Threads auf einem Block rechnen. Okay, dann mache ich n plus Threads per Block minus 1, das muss ich machen, damit, und durch 256, weil ich fange bei 0 das Zählen an und dann passen genau in 1 Thread Block, wenn der jetzt das Thread Block die Nummer 256 hätte, dann wie viel brauche ich, wie viele Blocks per Grid? Naja. Dann habe ich angenommen, ich hätte jetzt Vektorgröße 256. Dann habe ich 256 plus 256 ist 512. Ne? 512 minus 1 ist 511. Dann dividiere ich das ganzzahlig durch 256, ist wieder 1. Dann passen die genau in 1 Redblock rein. Ne? Dann weiß ich also, wie viele Blöcke ich pro Thread habe. Okay, und dann rufe ich den Kernel auf, Vektor-Add. Und so hieß er. Vector add. Den kann ich jetzt aufrufen, wo ist er hier? Und gebe die beiden Vektoren jetzt im Grafikkartenspeicher an, die da gerechnet werden sollen. Okay, dann rechnet er das. Das Ergebnis steht dann in hier gewisse an DA, DB und DC. Und dann hole ich mir das Ergebnis von DC wieder nach HC zurück. Mit anderen Worten, eigentlich fällt hier noch das Float HC Malloc Size. Ne? Fällt mir da gerade auf. Okay, und am Ende gebe ich das Ganze wieder frei. Und wenn Sie sich noch erinnern, vor längerer Zeit habe ich dieses Beispiel tatsächlich schon mal gemacht in Gra. Und dann haben wir es auch aufgeführt auf einer Grafikkarte und auf einer CPU. Und was kam raus? Ein ernüchterndes Ergebnis. Auf der CPU geht das Ganze schneller als wie auf der Grafikkarte. Und wissen Sie warum? Können Sie mir sagen, warum?
Wegen dem
Overhead des Speichertransfers. Genau, Sie hätten es genau gesagt. Ne? Genau. Genau, wegen dem Overhead des Speichertransfers. Und ich rechne viel zu wenig. So eine simple Addition da, das lasst ihr das Ding gar nicht aus. Das ist viel zu schwach für einen Kernel. Und eigentlich dachte ich, ich kann Ihnen das noch locker hier zeigen. Naja, okay. Und das heißt, mit einer Addition geht es also erstmal nicht, ne? Da klappt es nicht so gut. Und deswegen müssen wir uns was anderes überlegen. Und zwar, ich werde in der nächsten Woche zeigen, dann bin ich aber endgültig mit diesem Kapitel dann fertig, dass das mit einer Matrixmultiplikation viel besser geht. Dazu werden wir uns allerdings noch ein bisschen Geheimnisse, da war doch noch einiges zu erledigen. Wenn wir uns noch ein paar Geheimnisse anschauen, wie dieses Thread Scheduling intern abläuft. Gut, also dann bis nächste Woche. Dann werden wir hier endgültig fertig und dann machen wir mit den eingebetteten Prozessoren weiter. Bis dahin.